Wir kommen jetzt also zum Abschluss von unserer Predigtreihe über das letzte Buch der Bibel, die Offenbarung. Und in all den Texten, die wir in der Vergangenheit zu uns reden ließen aus dem Buch der Offenbarung, geht es ja vor allem um die Zukunft. Und ich möchte jetzt abschließen mit einem Thema, das während der ganzen Predigtserie immer irgendwie unausgesprochen dabei war. Also es war nie richtig Thema, aber unterschwellig war es eigentlich dauernd irgendwo ein Thema, nämlich die Frage, wann in diesem ganzen endzeitlichen Geschehen kommt Jesus wieder zurück auf diese Erde und holt die Christen zu sich. Ich habe auch gehört, in Hauskreisen war bei der Vertiefung dieser Predigtreihe war das immer wieder mal ein Thema. Und das ist auch richtig so. Ein wichtiges Thema. Wann in diesem ganzen endzeitlichen Geschehen kommt eigentlich Jesus zurück auf diese Erde, um die Christen zu sich zu holen? Ja, warum beschäftigt uns diese Frage? Ich glaube, ein Grund liegt darum, weil wir diese Gerichte, die ja immer stärker werden, zuerst Schalengerichte, dann Posaungericht und so weiter, weil wir diese Gerichte, wenn irgendwie möglich, als Christen nicht erleben möchten. Deshalb beschäftigt uns diese Frage. Und wir haben gerade in den letzten Wochen ein bisschen einen Eindruck bekommen davon, wie schnell apokalyptische Szenarien real werden können. Durch die enorme globale Vernetzung, die wir haben an Kontakten, durch die enorme globale Vernetzung auch in technischer Hinsicht, zum Beispiel, dass eine weltweite Kontrolle über alle Menschen möglich wäre, technisch heute. Unsere Väter, als sie die Offenbarung lesen, haben sie das wohl zur Kenntnis genommen, aber sie haben gedacht und gesagt, ja, im Moment ist das gar nicht realistisch, dass das möglich wäre. Wir sind heute so weit, dass wir sagen, all diese apokalyptischen Szenarien, die sind eigentlich irgendwie durchaus heute real denkbar. Und darum die Frage, wann jetzt in diesem endzeitlichen Geschehen kommt Jesus wieder zurück und nimmt die Christen weg von dieser Erde? Und es ist ganz interessant, in diesen Texten, die wir zu uns reden ließen in den vergangenen Wochen, von Kapitel 4 bis Kapitel 8 in der Offenbarung, da ist diese Frage überhaupt kein Thema. Kein Thema. Erst in Kapitel 19 in der Offenbarung wird das thematisiert und vor allem dann auch noch im letzten Kapitel der Offenbarung, Kapitel 22, da sagt Jesus selber dreimal, sagte, siehe, ich komme bald. Und damit schließt dieses ganze Buch der Offenbarung auch ab mit dem Ausspruch von Jesus, siehe, ich komme bald. Und gerade die ersten Christen haben das auch so erwartet, dass Jesus bald kommt. Und deshalb gab es damals einen amareischen Gebetsruf oder Gebetsgruß, der hieß Maranatha. Das haben die Christen, wenn sie sich getroffen haben, einander zugerufen. Maranatha, das heißt, der Herr kommt oder der Herr, komm. Dieses Denken ist uns heute fast ein bisschen fremd geworden. Der Herr kommt, bald. Sondern wir neigen eher zu diesem Denken, ich möchte es mal so formulieren, Jesus, mach dir keinen Stress mit deiner Wiederkunft, solange es uns hier gut geht. Wenn aber dann die Apokalypse kommt, wenn es ungemütlich für uns wird, dann bitte, dann sind wir froh, wenn du ein bisschen Gas gibst mit deiner Wiederkunft. So neigen wir eher zu denken. Und ich werde später darauf eingehen, warum die ersten Christen einen anderen Fokus hatten, warum sie die baldige Wiederkunft ersehnten. Aber jetzt möchte ich auf die Frage eingehen, die uns ja alle irgendwo beschäftigt, wann wird Jesus wiederkommen? Und auch auf die Frage eingehen, wie wird es sein? Wie wird Jesus wiederkommen? Aber dazu möchte ich zuerst zwei Bemerkungen vorschieben. Erstens, ich kann aus zeitlichen Gründen nur die Hauptlinien aufzeigen, was die Bibel sagt über die Wiederkunft von Jesus. Nur die Hauptlinie, aus zeitlichen Gründen. Und ich sage euch ganz ehrlich, für mich ist das immer ein Leiden in der Vorbereitung. Auch als ich mich vorbereitet habe mit diesen Texten, die wir uns heute beschäftigen, dachte ich, aber das gehört auch noch dazu und das auch noch, aber ich muss das weglassen. Ich kann mich nur auf die Hauptlinien beschränken, aber ich habe für euch ein Vertiefungsblatt vorbereitet. Es ist bereits hochgeschaltet auf der Homepage. Da sind tonnenweise Bibelstellen drin, die ihr selber nachlesen könnt, die ihr selber vertiefen könnt. Dieses Vertiefungsblatt findet ihr auf unserer Homepage. Es gibt ja nebst einer Videoaufnahme auch noch eine Audioaufnahme. Und bei der Audioaufnahme dort rechts unten findet ihr dieses PDF-Vertiefungsblatt. Da sind viele Bibelstellen, die ich heute nur kurz erwähne oder die ich einfach indirekt mit einschließen. Das ist die erste Vorbemerkung. Heute Morgen geht es nur um die groben Konturen, die Hauptlinien. Und zweitens als Vorbemerkung, wenn ich auf diese Fragen eingehe, wann kommt Jesus, wie kommt Jesus, mir ganz wichtig zu sagen, ich fühle mich dabei nicht irgendeinem theologischen System verpflichtet oder werde von einem theologischen System getrieben, sondern ich lege das so aus, weil die meisten Bibelstellen das so deutlich machen. Weil die Summe der Bibelstellen darauf hinweist. Ich weiß, es gibt auch andere Interpretationen und ich habe Respekt davon, wenn man das auch anders auslegt. Aber ich sage noch einmal, ich orientiere mich heute Morgen jetzt daran, was die Summe, die meisten Bibelstellen deutlich machen. Also jetzt zur Frage, wann wird Jesus wiederkommen? Und ich möchte euch zu Hause fragen, wo hättet ihr es am liebsten, hier so in diesem endzeitlichen Geschehen, dass Jesus wiederkommen würde? Ich höre jetzt nichts von euch, aber ich kann mir vorstellen, ihr denkt ähnlich oder gleich wie mich. Wo wollen wir es haben? Hier, bei diesen letzten Gerichten, bei diesen. Wir sind uns einig, wahrscheinlich alle, wir hätten es am liebsten, bevor diese letzte Phase kommt, der großen Trübzahl, dass Jesus kommt und die Christen zu sich in den Himmel nimmt. Das hätten wir am liebsten. Und was sagt uns die Offenbarung? Die Offenbarung gibt uns eine ganz eindeutige Antwort, wann Jesus wiederkommt, nämlich hier, am Ende der letzten Phase der Endzeit. Dann wird Jesus wiederkommen. Ich möchte euch das jetzt zeigen mit einem Text aus Offenbarung 19. Ich sage noch einmal, da sind nur die Hauptlinien drin, da steht noch mehr, könnt ihr selber nachlesen. Das ganze Kapitel 19 ist sehr empfehlenswert. Hier einfach die Hauptlinien. Offenbarung 19, Vers 11, da heißt es, da beschreibt Johannes, nun sah ich, dass der Himmel geöffnet war. Und auf einmal erschien ein weißes Pferd vom Himmel her. Und der Reiter, der darauf saß, der heißt der Treue und Wahrhaftige. Und er hatte auch noch einen anderen Namen, nämlich das Wort Gottes. Und er hat nochmals einen anderen Namen, er heißt auch noch dieser Reiter König über alle Könige und Herr über alle Herren. Wer ist also dieser Reiter, der da kommt vom Himmel her auf einem weißen Pferd? Die Bibelkundigen wissen es, es ist Jesus Christus. Er ist der Treue und Wahrhaftige. Er sagt, ich bin die Wahrheit. Er ist das Wort Gottes, Johannes 1. Das Wort wurde Fleisch, Jesus wurde Mensch als Wort Gottes. Und hier ist es ganz klar, König über alle Könige und Herr aller Herren. Das kann nur Jesus Christus sein. Und er kommt jetzt vom Himmel her, auf einem weißen Pferd haben wir hier gelesen. Hier wird uns ein Bild gezeichnet, das damals in der römischen Zeit sehr bekannt war, nämlich ein Reiter, ein siegreicher Feldherr, der auf einem weißen Pferd mit weißen Pferden einreitet in Rom im Triumphzug und durch all die Gassen jetzt einherreitet bis hinauf auf den Hügel Kapitol. Das ist das Bild, was dahinter steckt, hinter dieser Wiederkunft von Jesus. Und so wird auch die Wiederkunft sein von Jesus. Er kommt vom Himmel her und in den nächsten Versen in Offenbarung 19 ist uns das dann beschrieben, wie Jesus dann eingreifen wird in die letzten Auseinandersetzungen zwischen dem Antichristen und seinem Reich und dem Reich Gottes. In Offenbarung 16 ist beschrieben von dieser Schlacht Harmagedon in Israel auf dieser großen Jezreel-Ebene. Und da wird Jesus vom Himmel her eingreifen und wird den Antichristen besiegen und wird dann Jesus als Herrscher auf dieser Welt seine Herrschaft antreten. Und später dann wird die neue Welt Gottes definitiv anbrechen. Aber es gilt jetzt noch etwas Wichtiges zu beachten bei dieser Wiederkunft von Jesus auf dieser Erde. Vor allem das ist für uns wichtig. Jesus bringt nämlich bei seiner Wiederkunft gewissermaßen noch eine Begleittruppe mit vom Himmel. Wie im Kapitel 19, Vers 14 wird das beschrieben. Jesus kommt mit seinem weißen Pferd, reitet ein in diese Weltarena und jetzt heißt es, ihm folgten ebenfalls auf weißen Pferden, reitend und ebenfalls, lesen wir hier, in reine, leuchtend weiße Leinen gekleidet, die Heere des Himmels. Jesus kommt also mit einer Begleittruppe, die Heere des Himmels. Und jetzt ist natürlich die Frage, was sind das für Leute, diese Heere des Himmels? Oder was sind das für Wesen? Vielleicht sind das auch Engelwesen. Wer ist das? Auch da finden wir eine Antwort im gleichen Kapitel in Offenbarung 19. Einige Verse vorher wird uns nämlich beschrieben, dass Jesus vom Himmel her kommt direkt von seiner Hochzeit. So wird das beschrieben. Die Hochzeit des Lammes. Ich blende das ein, Vers 7. Und da wird uns auch beantwortet, wer diese Begleittruppe ist, wo Jesus begleitet jetzt bei seiner Wiederkunft auf diese Erde. Vers 7, immer noch Kapitel 19, da heißt es, lasst uns jubeln vor Freude und ihm die Ehre geben, denn jetzt wird die Hochzeit des Lammes gefeiert. Seine Braut hat sich für das Fest bereit gemacht und sie durfte sich dazu in reine, strahlend weiße Leinen kleiden. Also ganz ähnlich wie im Vers 14, da heißt es von dieser Begleittruppe, von diesem Heer des Himmels, dass sie kommen in ebenfalls bekleidet in reine, leuchtend weiße Leinen. Aber hier in Vers 7 wird uns erklärt, was sind das für Leute? Wer ist dieses Heer des Himmels? Es heißt, es ist die Braut von Jesus, die mit ihm jetzt von der Hochzeit kommt. Und wer ist diese Braut? Wird uns ebenfalls erklärt, es sind diejenigen, die zu Gottes heiligem Volk gehören. Und wenn wir auch noch andere Bibelstellen dazu nehmen, da ergibt sich das, dass mit Jesus als Braut zurückkommt von der Hochzeit auf dieser Erde, es sind Jesus-Nachfolger aller Zeiten. Wow, jetzt haben wir eine Menge Antworten bekommen. In diesen Versen im Kapitel 19. Es sind die Nachfolger von Jesus, die da mitkommen als Begleittruppe. Sie haben weiße Kleider, wir haben ganz viele Parallelstellen in der Bibel. Es sind die Nachfolger von Jesus, es sind die Menschen, die ihre Kleider gewaschen haben im Blut des Lammes, die ein reines Kleid bekommen haben von Jesus. Sie sind diese Braut, die mit Jesus kommt, jetzt zurück auf diese Erde. Jetzt wollen wir uns noch mit der Frage beschäftigen, wann wird dann diese Wiederkunft stattfinden. Und auch wie wird diese stattfinden? Wir haben schon gesehen, diese Wiederkunft, bei dieser Wiederkunft in Offenbarung 19, da wird Jesus als der Erlöser zusammen mit seinen Nachfolgern vom Himmel her in diese Arena einreiten, in diese Welt einreiten, diese Weltarena einreiten. Aber das ist nur möglich, wenn diese Nachfolger von Jesus, diese Braut, diese Menschen, die gläubigen Menschen vorher in irgendeiner Form dahin in den Himmel hinauf befördert oder in den Himmel hinauf gehoben wurden. Und wie dies geschieht, wie diese Braut von Jesus, diese Nachfolger von Jesus in den Himmel hinaufgekommen sind, ist ganz interessant, wie dies geschieht, das wird uns im Buch der Offenbarung nicht beschrieben. Aber es gibt andere Texte, die uns das beschreiben. Und deshalb gibt es, können wir sagen, gleich zwei Phasen der Wiederkunft von Jesus. Wir haben uns jetzt mit der zweiten Phase beschäftigt und jetzt wollen wir uns auch noch mit der ersten Phase beschäftigen. Wie kommt diese Braut, wie kommen diese Nachfolger denn überhaupt in diesen Himmel, zu dieser Hochzeit des Lammes? Und dazu blende ich jetzt einen Text ein aus 1. Thessalonicher 4, die Verse 16 bis 17. Da heißt es auch, der Herr selbst wird vom Himmel herabkommen. Aber jetzt wird diese Phase anders beschrieben. Daraufhin werden zuerst die Menschen auferstehen, die im Glauben an Christus gestorben sind. Und danach wir, die Gläubigen, die zu diesem Zeitpunkt eben noch hier auf dieser Erde am Leben sind, werden mit ihnen zusammen in den Wolken emporgehoben, dem Herrn entgegen. So wird uns diese erste Phase der Wiederkunft von Jesus beschrieben. Man nennt diese Phase auch die Entrückung. Oder einige sagen da auch die Halbwiederkunft von Jesus. Mir gefällt das Wort nicht so, aber es drückt aus, Jesus kommt den Seinen, den Gläubigen, auf halbem Wege entgegen. Deshalb Halbwiederkunft. Und hier wird uns eindrücklich beschrieben, dass dieses Zusammentreffen mit Jesus in der Luft stattfinden wird. Das ist schon auch speziell. Dieses Zusammentreffen mit Jesus wird im Lufthimmel stattfinden. Warum speziell? Weil die Bibel uns sagt, dass normalerweise in dieser Sphäre im Lufthimmel sich die Dämonen tummeln. Epheser 6, dort ist uns beschrieben, dass dort das Machtzentrum des Satans, des Gegenspielers Gottes installiert ist. Und dort, genau in diesem Bereich, wird das Zusammentreffen mit Jesus stattfinden. Es ist ein Ausdruck wieder dieser siegreichen Souveränität von Jesus. Ich habe das auch versucht, auch noch ein bisschen grafisch deutlich zu machen. Anhand diesem Bild hier haben wir also, Jesus wurde als Mensch in diese Welt hineingeboren, dann Kreuzigung, Auferstehung und dann die Auffahrt, die Himmelfahrt, die wir jetzt wieder feiern im Mai. Und dann kommt es zu dieser ersten Phase dieser sogenannten Entrückung. Deshalb hier, Jesus kommt halb entgegen in der Luft mit seiner Gemeinde, mit der Braut. Und dann geht es zu dieser Hochzeit des Lammes. Und dann die zweite Phase in Offenbarung 19, kommt Jesus zusammen mit der Braut zurück, ganz auf diese Erde. Die zweite Phase. Erste Phase in Lufthimmel und die zweite Phase dann sichtbar für alle Welt auf diese Erde. Und diese Entrückung, diese Entrückung hatten die ersten Christen immer so im Fokus, so als Naherwartung. Schon kurz nach Auffahrt haben sie immer erwartet, Jesus kommt jetzt wieder zurück, wie er es gesagt hat. Deshalb haben sie immer gerufen, Maranatha, wenn sie sich getroffen haben. Der Herr kommt. Dass die ersten aus ihren Reihen dann eines natürlichen Todes gestorben sind, waren sie ganz enttäuscht. Jesus hat gesagt, er kommt bald. Und jetzt sterben die ersten. Jetzt ein Christen hat also eine Naherwartung dieser Entrückung. Und ich sage es noch einmal, wir neigen heute eher so ein bisschen dazu, zu diesem Denken, Jesus, mach dir keinen Stress mit deiner Wiederkunft oder mit der Entrückung, solange es uns gut geht auf dieser Erde. Wenn wir dann aber langsam so in diese schwierige Zeit hineinkommen, wo es ungemütlich wird, dann wären wir froh, wenn du ein bisschen Gas geben würdest mit deinem Wiederkommen. Warum haben diese ersten Christen diese Entrückung immer schon bald erwartet? Das hat damit zu tun mit dieser innigen Beziehung zwischen Braut und Bräutigam. Wie es heißt im letzten Vers noch aus unserem Text aus dem ersten Thessalonicher Brief, wo es heißt, wir werden für immer bei ihm sein. Das hatten die ersten Christen so im Fokus. Wir wollen für immer mit Jesus zusammen sein. Jetzt gibt es ja auch Paare in dieser Welt, die haben ihre Hochzeit genau in diese Corona-Zeit hineingeplant. Im Mai. Jetzt fällt alles ins Wasser mit dieser Hochzeit. Bäh. Noch länger warten. Das ist eine Katastrophe, wenn man eine Hochzeit verschieben muss. Wirklich eine Katastrophe. Warum? Weil eine Beziehung findet erst dann völlige Erfüllung, wenn man für immer richtig beieinander ist. Wenn man für immer hautnah beieinander ist, erst dann findet eine Beziehung volle Erfüllung. Solange das nur über Skype läuft oder ab und zu mit einem Telefon oder mit E-Mails, ist das noch keine volle Erfüllung einer Beziehung. Und genau so ist es auch mit uns Christen. Solange wir als Christen auf dieser Erde leben, solange sind wir, sag ich mal so, nur verlobt mit Jesus. Paulus braucht genau diesen Begriff. Im 2. Korinther 11, Vers 2 sagt, ich habe euch verlobt mit einem einzigen Manne, nämlich mit Christus. Es fehlt, wenn man verlobt ist, noch dieses letzte Stück der Vollkommenheit der Beziehung zu Jesus. Solange wir auf dieser Erde sind, natürlich als Christen dürfen wir wissen und auch erleben, Jesus ist in uns, ganz real durch den Heiligen Geist. Er ist immer bei uns, er hilft uns. Aber trotzdem, wir sind erst verlobt. Es fehlt noch dieses letzte Stück der Vollkommenheit in dieser Beziehung zu Jesus. Die Bibel sagt eben auch, wir leben im Moment noch im Glauben und noch nicht im Schauen. Und gerade deshalb dürfen auch wir den gleichen Fokus haben wie die ersten Christen. Jesus bald erwarten. Denn der Johannes, der diese Offenbarung aufschreiben durfte, der hat auch nebst dem Evangelium auch noch 3 Briefe geschrieben im Neuen Testament. Und in seinem ersten Brief, Kapitel 3, Vers 2, sagt er, richtig triumphierend schreibt er, wir werden ihn sehen, wir werden ihn erleben, wie er wirklich ist. Und darum haben die ersten Christen immer wieder gerufen, Maranatha, wir sehnen uns danach. Wir werden ihn sehen, werden ihn erleben, wie er wirklich ist. Es gibt ein Lied, das leider meistens nur an Beerdigungen gesungen wird. Ein Lied, das mir sehr gefällt, weil darin der Liederdichter so richtig schwärmt. Von dieser Hochzeit, von dieser richtigen Begegnung mit Jesus, wenn er sagt im Refrain immer wieder, das wird allein Herrlichkeit sein. Wenn frei von Weh ich sein Angesicht sehe, das wird allein Herrlichkeit sein. Und eine ganze Ewigkeit wird nicht ausreichen, um uns satt zu sehen an der Schönheit, an der Erhabenheit von Jesus, dem Bräutigam. Eine ganze Ewigkeit wird nicht ausreichen, um seine vollkommene Gegenwart in vollen Zügen zu genießen. Und was wird das für ein Moment sein, wo sie, die Christen, kommen werden, wo sie emporgehoben werden aus allen Sprachen, aus allen Nationen und Jesus zujubeln werden mit ewiger Freude. Und nicht nur die Braut wird entzückt sein. Ich denke, noch viel mehr der Bräutigam wird entzückt sein. Jesus sagt in Johannes 17, Vater, ich will, dass die, die du mir gegeben hast, auch bei mir sein. Könnt ihr mir vorstellen, dass sich Jesus noch mehr auf diese Vereinigung mit seiner Gemeinde, mit seiner Braut freut, als wir Christen das tun. Es wird auch für Jesus dieser Moment hochemotional sein. Dieses Zusammentreffen mit seiner Braut. Jetzt noch zur Frage, die uns immer noch beschäftigt, unterschwellig wahrscheinlich. Ja, wann wird dann diese Entrückung stattfinden? Diese Frage lässt die Bibel offen. Ihr seht hier auch einige Fragenzeichen. diese Frage der Zeitpunkt, im Gegensatz hier wissen wir es am Ende der Endzeit, aber diese Frage lässt die Bibel offen. Es gibt zwar einige Bibelstellen, die andeuten, dass diese Entrückung noch vor dem Beginn der großen Trübsalzeit sich ereignen wird oder gleich zu Beginn dieser Trübsalzeit. Es gibt auch andere Stellen, wo wir daraus schließen können oder hinweisen, dass vielleicht noch mehr drin ist in der Mitte. Aber es gibt auch viele andere Bibelstellen, die uns klar sagen, wir sollen das nicht ausrechnen, den Zeitpunkt der Entrückung, und wir können ihn auch nicht ausrechnen. Was uns hingegen ganz klar gesagt wird in Bezug auf die Entrückung, ich möchte es mal so formulieren, sei jederzeit flugbereit. Und jetzt komme ich zum Schluss der Predigt, zum eigentlichen Trag, möchte ich jetzt übergehen von dieser Tatsache, dass Jesus wiederkommt. Sei jederzeit flugbereit. Und da ist natürlich die Frage, wie kann ich denn, wie können wir jederzeit flugbereit sein? In Bezug auf diese Entrückung, ich möchte dazu jetzt zwei Aspekte noch nennen. Was muss, ist ganz naheliegend, was muss eine Frau tun, damit sie dabei ist bei ihrer Hochzeit? Was muss sie tun? Das ist ganz einfach. Sie muss Braut werden, sie muss Braut sein und sie muss Braut bleiben. Und wie können wir jederzeit flugbereit sein? Das beginnt auch damit, dass wir zuerst einmal zu Jesus kommen. Dass wir bei Jesus unsere Schuld abladen. Dass wir unser Leben diesem Jesus anvertrauen. Und dazu gehört, dass wir unser selbstbestimmtes Leben, unser egozentrisches Leben abgeben und unser Leben eben der Führung von Jesus anvertrauen. Wir sind jetzt 30 Jahre verheiratet, meine Frau bald 30 Jahre, und kürzlich hat sie zu mir gesagt, du Schatz, ich habe eigentlich schon viel aufgegeben für dich. Nach 30 Jahren, ich habe gedacht, hoffentlich hat sie auch etwas zurückbekommen. Und so gilt es auch für uns als Gläubige, um flugbereit zu sein, gilt es zuerst einmal, dass wir zu Jesus kommen, die Führung unseres Lebens ihm anvertrauen. Und dann, dass wir bei Jesus bleiben. Es gibt viele Frauen in dieser Welt, die waren einmal Braut. Die haben sogar zusammen mit dem Bräutigam das Hochzeit geplant. Aber es kam nie zur Hochzeit. Warum? Weil die Beziehung vor der Hochzeit wieder auseinanderging, weil man sich vor der Hochzeit schon wieder auseinandergelebt hat. Und so ist es auch im Glauben. Deshalb ist es nicht nur wichtig, zu Jesus zu kommen, sondern auch bei Jesus zu bleiben, Braut zu bleiben. Wie geschieht das? Die Bibel sagt uns an vielen Stellen, es geschieht dann, wenn ich ganz darauf vertraue, was Jesus für mich am Kreuz getan hat. Wenn ich daran festhalte, dass ich Braut bin. Das Gegenteil davon wäre, wenn ich jede gute Tat, die ich tue, immer aufrechne. Jetzt habe ich schon wieder einen Papierkorb geleert. Ich müsste das eigentlich gar nicht. Das müsste andere tun. Und ich hoffe, dass dadurch Jesus mit mir zufrieden ist. Das wäre das Gegenteil. Nein, ich bleibe bei Jesus, wenn ich ganz darauf vertraue, was Jesus für mich am Kreuz getan hat. Dass er meine ganze Strafe, meine ganze Schande auf sich genommen hat am Kreuz und mich beschenkt hat, wie wir es gelesen haben in Offenbarung 19, mit einem weißen Gewand, mit einer weißen Weste. Ich darf durch Jesus rein sein. Vor ihm. Ich darf deshalb zur Braut gehören. Wenn ich ganz darauf vertraue, das ist gewissermaßen wie das Flugticket, dass ich dabei sein kann bei dieser Entrückung. So bleibe ich bei Jesus. So bleibe ich Braut. Ich möchte dazu meine Lieblingsstelle nennen. Es gibt ja noch viele andere. Aus 1. Petrus 1, Vers 13, da steht, setzet eure Hoffnung ganz auf die Gnade, die euch angeboten wird in der Endoffenbarung, sprich Wiederkunft von Jesus. Einige von euch kennen das Lied Und nicht nur das Lied, sondern vor allem das Gleichnis von den 10 Jungfrauen. Da bekommt man manchmal fast ein bisschen Angst. 5 waren töricht, die kamen nicht mit, waren nicht dabei in der Hochzeit und nur 5 waren klug. Ja, wie kann ich wissen, dass ich dabei bin? Es gibt ein Lied dazu und in diesem Lied heißt es, was er getan hat, das nur gibt unserer Lampe Licht. Wenn wir darauf vertrauen, bleiben wir bei Jesus, bleiben wir Braut, sind wir flugbereit. Der erste Punkt und der zweite, das ist ein ganz ernster Punkt. Manfred Siebald hat einmal ein Lied geschrieben und darin hat er das so formuliert: Wir alle beten, Herr, komm wieder, aber bitte heute nicht. Aber bitte heute nicht. Ja, warum denn nicht? Es gibt junge Menschen, die sagen, ich möchte noch was erleben auf dieser Welt, ich möchte eben noch heiraten oder ein bisschen herumreisen. So ist das nicht gemeint. Aber es gibt tiefere Gründe, warum wir vielleicht denken, Jesus, bitte komm heute nicht. Weil wir, wie es Richard Kriese einmal gesagt hat, und die Bibel sagt es auch im Bild ausgedrückt, noch Klötze an den Beinen haben, die uns festhalten an dieser Welt oder auf dieser Welt. Wie können wir flugbereit sein? Ich komme deshalb zum zweiten Punkt, indem wir diese Klötze, die uns noch festbinden an dieser Welt, entfernen. Was sind das für Klötze? Die Bibel redet auch ganz deutlich darüber. Kann zum Beispiel ein Groll sein. Es kann sein Unversöhnlichkeit. Und wir alle, die wir schon ein paar Jahre auf dieser Welt leben, wir haben es alle erlebt. Wir haben es alle erlebt, dass wir Wunden abbekommen haben von anderen. Dass uns Unrecht angetan wurde, zugefügt wurde. Richtiges Unrecht, manchmal ist es auch nur vermeintliches Unrecht. Wir sind manchmal so einer Gesellschaft worden vor lauter Opfern. Vielleicht sind wir nur enttäuscht worden, unsere Vorstellungen, unsere Erwartungen wurden nicht erfüllt. Es ist nicht immer Unrecht. Aber wir erleben auch, dass uns wirklich Unrecht zugefügt wurde. Und jetzt ist die Frage als Christen, wie gehe ich damit um? Lasse ich das wuchern in meinem Innersten? Lasse ich den Groll immer tiefer einnisten bei mir, bis er zu einem Klotz wird? Oder überwinde ich diesen Groll, der da aufkommt, dieses Verletztsein in der Kraft des Evangeliums? Und das Schöne ist, das Evangelium hat eine größere Kraft als jeder Groll, als jede Verletzung, die in uns aufkommen kann. Und deshalb befürchte ich, und es gibt auch Bibelstellen, wenn Jesus wiederkommt, ich befürchte, wird es Christen geben, die eben nicht flugbereit sind, weil sie Klötze haben, vor allem den Klotz des Grolles, der Unversöhnlichkeit, die sie an dieser Erde festhalten. Jesus sagt nämlich ganz klar im Unser Vater, wie oft haben wir schon gebetet, vergib uns unsere Schuld, und da ist eine Bedingung, so wie wir anderen, die an uns schuldig wurden, vergeben haben. Und Jesus doppelt nach, er erklärt das nach dem Unser Vater noch einmal, er sagt in Matthäus 6 zum Beispiel, er sagt, wenn wir unseren Schuldigen nicht vergeben, in gleicher Weise wird Gott unsere Schuld auch nicht vergeben. Das heißt, wenn wir irgendjemandem Sünde nachtragen, dann verlieren wir die ganze Vergebung. Dann ist Jesus vergeblich für uns gestorben. Es gibt noch mehrere Bibelstellen, zum Beispiel auch dieses Gleichnis über den Schalksknecht. Und deshalb sage ich, befürchte, wenn Jesus wiederkommt, dass es Christen gibt, die nicht flugbereit sind. Jesus redet auch davon, in Matthäus 24, Vers 40, 41 sagt er, zwei Männer werden auf einem Felde sein bei dieser Entrückung. Der eine wird angenommen und der andere wird zurückgelassen. Natürlich kann dieser andere auch einer sein, der nicht Braut ist. Aber vielleicht ist er auch fromm, aber hat wieder Groll in sich aufwachsen lassen. Unversöhnlichkeit. Oder in Lukas 17, Vers 4, da wird die andere Seite der Erdkugel beschrieben, von dem Moment, wo Jesus wiederkommt, wo die Entrückung stattfinden wird. Da heißt es nämlich, in jener Nacht werden zwei auf einem Bette liegen, der eine wird angenommen und der andere bleibt zurück. Mal überlegen, was für ein böses Erwachen. Vor allem, wenn beide fromm sind. Beide einmal zu Jesus kamen. Aber der eine hat wieder Groll und Unversöhnlichkeit Raum gelassen in seinem Leben und er bleibt zurück. Was für ein Erwachen. Und deshalb sagt die Bibel, lass los, die du mit Unrecht gebunden hast. Wenn wir jemandem nicht vergeben, dann sind wir gebunden an diese Person. Jesaja 58, Vers 6, lass los, die du mit Unrecht gebunden hast. Lass los diese Ketten. Lass los deine Unversöhnlichkeit, die verhindern, dass du flugbereit bist, wenn Jesus wiederkommt. Und das Schöne ist, und damit schließe ich jetzt ab, wir können jederzeit flugbereit sein. Wir können das, wenn Jesus wiederkommt. Wir können Braut werden, wir können Braut sein, wir können Braut bleiben, weil Jesus alles getan hat, dass ich Braut sein kann. Könnt ihr selber nachlesen, Epheser 5, heißt es, dass Jesus sich selber diese Braut gereinigt hat, diese schmutzige Braut, und vor sich gestellt hat als eine Braut, die keinen Flecken hat. Wir können deshalb Braut sein, weil Jesus alles dafür getan hat. Aber wir können auch alle Ketten lösen, wir können alle Klötze lösen, die uns irgendwo noch festbinden an diese Erde. Das ist die gute Nachricht, weil das Evangelium eine größere Kraft hat, als alles, was uns da unten festhalten will. Deshalb, ich sage es noch einmal, wir können es jederzeit flugbereit sein. Und weil wir das können, können wir ja auch jetzt schon fröhlich rufen, wie es die ersten Christen getan haben, Maranatha, der Herr kommt, oder komm Herr, und zwar egal, wann das geschieht, ob das jetzt am Anfang ist, der Trübsal in der Mitte, oder sogar vorher, wo wir sicher froh wären, wir können jetzt schon flugbereit sein. Und das wünsche ich euch allen. Amen. Ich würde gerne jetzt noch mit uns beten. Danke, Jesus, dass du wiederkommen wirst. Danke, dass wir jetzt als Christen erleben dürfen. Wir erleben ja schon sehr viel Schönes mit dir. Aber danke, dass das noch nicht das Letzte ist. Dass dieser Moment noch kommt, wo wir für immer bei dir sein dürfen. Wo die Beziehung zu dir, die jetzt noch schwach ist, eine volle und ewige Erfüllung finden wird, Jesus. Und hilf uns, dass wir keine Klötze wachsen lassen an unseren Beinen. Nichts, das uns festhält auf dieser Erde, uns zurückhält, wenn du wiederkommst, Jesus. Hilf uns dabei. Und danke, Jesus, dass du die Voraussetzung geschaffen hast, dass wir gereinigt sind, dass wir zu deiner Braut schon jetzt gehören dürfen, dass du uns bekleidet hast mit diesem weißen Gewand, und eben auch die Texte heute Morgen sprachen. Wir beten dich an und sagen ebenfalls, Maranatha, Herr, komm. Amen.